Herzlich willkommen im Studio Intakt. Heute die vierte Episode unserer Reihe zum Thema Resilienz. Manuel Hillecke und ich haben uns über Selbstregulation und Selbstfürsorge unterhalten und jetzt kann es auch schon gleich losgehen. Studio Intakt, der Business- und Life-Podcast für Profimusiker mit Kirsten Peters. Inspirierende Tipps und Impulse rund um dein Selbstmanagement und deine Persönlichkeitsentwicklung.
Hallo ihr Lieben, ein herzliches Hallo zu unserem neuen Podcast. Heute wieder mit der Kirsten Peters aus dem schönen Berlin. Moin Kirsten.
Guten Morgen, Manuel.
Ich sag noch mal kurz was, wo dieser Podcast alles erscheint. Die Kirsten wird ihn vermutlich für sich nutzen. Da gehe ich recht in der Annahme.
Da gehst du ganz recht in der Annahme.
Er wird bei mir, bei Hillekes Podcast wird er erscheinen und aber natürlich auch auf unserem neu gegründeten Netzwerk, dem Musiker Coach Collective, werden wir diesen Podcast auch veröffentlichen. Wir waren stehen geblieben. Wir sind ja gerade bei einer Reihe und zwar bei den Komponenten von Resilienz und heute ist das Thema Selbstregulation und Selbstfürsorge dran. Ja, Kirsten, hast du denn heute schon gut für dich gesorgt?
Ja, habe ich. Also ich habe gut gefrühstückt. Ich habe hier eine Wärmflasche für meinen etwas malträtierten Rücken am Stuhl. Was habe ich noch gemacht? Ja, ich habe irgendwie die Zeit so eingeteilt, dass ich jetzt hier einigermaßen stresslos sitzen kann und wollte dann auch nochmal direkt ein Zitat zum Besten geben, was ich heute Morgen gefunden habe, als ich mich hier vorbereitet habe von Viktor Frankl, der nämlich gesagt hat, man muss sich von sich selbst auch nicht alles gefallen lassen. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Motto, wenn es um Selbstfürsorge und Selbstregulation geht, weil wir jetzt heute darüber reden wollen, wie wir selbst dafür sorgen können, nicht so gestresst zu sein in unserem meist sehr komplexen und vollgeknallten MusikerInnen-Alltag.
Naja, ich hau mal einen raus, weil ich glaube, dass es sich manchmal auch einfach mit den Jahren klärt. Es gibt ja so ein Zeitfenster, wo viele Musiker alle Vierer von sich streichen. Das ist, meiner Erfahrung nach, ist es mal so zwischen 30 und 35. Da geht es nochmal kurz links und rechts ein auf die Mütze, so. Und bei Männern gibt es dann gerne mal eine Stresssynkope und psychosomatische Krankheiten, ja, zwischen Familiengründung, Musikerkarriere und weiß der Deivel was, achtet man halt überhaupt nicht auf sich selbst. Viele von denen, die jetzt zuhören, die Musiker sind, denke ich, können das ganz gut nachvollziehen. Und gut, wir haben diesen Zeitabschnitt jetzt schon hinter uns. Und dann ist man natürlich irgendwann notgedrungen, verhält man sich ein bisschen anders. Also wir haben ein paar schöne Dinge für euch heute vorbereitet. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir sie chronologisch raushauen müssen, aber ich fange einfach mal an mit dem Faktor Zeit. Weil ich glaube, das ist im Musikerberuf eine ganz wichtige Komponente. Wir nehmen uns ja alle immer zu viel vor. Und ich kenne das von Kollegen ganz viel, aber mir selbst ist es auch so gegangen. Man hat ja immer einen künstlerischen Anspruch, man muss unterrichten, man will oder man muss spielen. Und dann will man vielleicht auch noch irgendwie eigene Projekte an den Start bringen. Ja, und allein diese vier Sachen, die sind ja schon eigentlich nicht vereinbar.
Darf ich kurz was einwerfen? Und der zugrunde dem Ganzen liegt ja eben der Idealismus und die Leidenschaft, die wir eigentlich in der Regel alle haben für die Sache, ne? Für die Musik, für unser Instrument. Und die Kreativität unter Künstlern, die ja irgendwie auch einen antreibt von innen, eben genau das zu machen, ne? Alles umsetzen zu wollen, was man so im Hirn hat.
Ja, das ist halt schwierig.
Genau.
Also ich sag mal so, wenn man jetzt den Faktor Geld mal außer Acht lässt, dann kann man viele Sachen natürlich dann davon umsetzen. Aber also ich glaube, dass dieser Perfektionismus, dieser künstlerische Perfektionismus oder der Anspruch an sich selbst in Verbindung mit einer Einkommenssituation oder auch für andere Sorgen, Das ist natürlich eines der Hauptprobleme, ne? Weil ich meine, du musst halt dann irgendwann einen Kompromiss machen. Und wenn du nicht bereit bist, dich auf diesen Kompromiss einzulassen, dann hast du Stress. Und dann hat das auch nichts mehr mit Selbstfürsorge zu tun, weil dann rennst du ja ständig gegen die Wand. Also war das bei mir, weiß ich noch ganz genau. Das war bei mir bestimmt 5-6 Jahre lang so. Zwischen Ende 20 und Mitte 30. Und ich kenne so viele Geschichten, wo die Leute erschöpft sind, nahe vom Burnout, ja, weil sie genau diese zwei Dinge nicht übereinander kriegen. Abstriche zu machen, meistens dann, es gibt ja diese schöne Redewendung, kill your darlings, meistens dann bei den Sachen, die einem besonders am Herzen liegen, muss man dann da oft Abstriche machen, weil andere Dinge halt leider für ja, die eigene Existenz dann erstmal im Vordergrund stehen. Ja,
da habe ich dann auch öfter Leute, die mit dem Problem zu mir zum Coaching kommen und oft auch gar nicht so richtig wissen, wie sozusagen das Kosten-Nutzen-Verhältnis von verschiedenen Projekten ist. Und das ist beispielsweise etwas, was wir sehr oft machen, dass wir das ganz genau angucken. Das heißt ja nicht, dass man sozusagen alles, was einem Spaß macht und wichtig ist und am Herzen liegt, gleich cancelt. Ja? Also man muss Darlings nicht unbedingt canceln, aber man muss halt wissen, dass es ein Darling ist. Und da auch so eine gute Balance zwischen Dingen zu finden, die einem ja auch Energie geben, weil sie einen glücklich machen, um dann auch eben die Dinge machen zu können, die vielleicht ein bisschen weniger interessant sind, aber dafür mehr Geld bringen. Ne? Oder ja, dann auch mal so zu überlegen, so wie viel muss ich eigentlich unterrichten, ganz genau, um dann zu gucken, wie viel Zeit habe ich für Sachen, die vielleicht nicht so lukrativ sind. Und da eben hinschauen. Also ich merke, dass viele das oft nicht strukturiert und genau machen. Und das wäre aber zum Beispiel, finde ich, ein guter Schritt in Richtung Selbstfürsorge, da sich selber eine gute Basis für Prioritäten zu schaffen.
Naja, und halt auch Nein zu sagen und Opfer zu bringen, ne? Vielleicht auch dann an den Dingen, die einem besonders am Herzen liegen. Ich glaube, wenn man vorher ziemlich genau definieren kann, was eine bestimmte Tätigkeit für einen bedeutet, was man sich davon verspricht, dann ist man schon mal auf dem richtigen Weg. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt eine Komposition, also wenn ich jetzt komponieren möchte, also wenn ich kreativ sein möchte, und ich bin darauf angewiesen, dass das erfolgreich ist, dann muss ich es quasi hauptberuflich machen, um mich so da reinzustürzen, dass ich all in gehe. Ja? Weil sonst ist es relativ unrealistisch. Andererseits, wenn ich jetzt kreativ arbeiten möchte und arrangiere, komponiere, whatever, und ich habe überhaupt keine Erwartungshaltung an den Markt, sondern ich mache es nur für mich und ich bin nicht davon abhängig, damit Geld zu verdienen, habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten. Das ist ja eine Frage der Entscheidung. Ich kann mich dazu entscheiden, als Dienstleister zu komponieren und zu arrangieren, und ich kann mich dazu entscheiden, als Künstler zu arrangieren und zu komponieren. Dann bin ich aber gut beraten, eine andere Einkommensquelle zu haben, dass ich nicht davon abhängig bin. Also so empfinde ich das, und ich weiß, dass das viele andere auch so machen, denen dann ihre eigenen Dinge besonders wichtig sind. Ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der hat halt einen ganz anderen Job. Das hat er ganz bewusst gewählt, weil er sagt, nee, er möchte mit seinen künstlerischen Projekten nicht angewiesen sein, Geld zu verdienen, weil dann würden die kompromittiert werden. Da hat er keine Lust drauf. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung. So. Der hat jetzt in Corona noch eine Tischlerausbildung gemacht, ne, und ist leidenschaftlicher Schreiner. Ansonsten spielt er seine Gigs und hat seine zwei Unterrichtstage und ist total happy mit seiner Familie. Und abends kloppt er immer 4 Stunden irgendwelche Schränke zusammen. Das ist ja, also das ist zum Beispiel eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, nee, ich mache jetzt keine Dienstleistung oder ich Ich habe einen Anspruch an mich selbst, ich habe einen künstlerischen Anspruch an mich selbst und dem werde ich aber nur gerecht, wenn ich nicht angewiesen bin, damit Geld zu verdienen. Das ist, finde ich zum Beispiel, ist eine sehr gesunde Herangehensweise. Das ist für mich reflektiert.
Mhm. Und genau, das bedeutet ja auch, dass man sozusagen auch sich selber im Klaren darüber ist, welche Werte einen steuern, ne? Um dann eben sein Leben so einzurichten, dass es so funktioniert. Das hatte ich eben gerade.
Ja, wir hatten
Punkt
jetzt
noch.
Ja, genau. Mhm. Sorry. Ja.
Wie würde man das dann jetzt machen, wenn man aber angewiesen ist auf das Geld? Also sozusagen, welche Ideen gibt es da? Mir fällt da eine Sache ein, die ich kürzlich mal gehört habe, dass man, wenn man zwischen seine Projekte zwischen 1 und 7, also 1 ganz zwischen 1 und 7 anrechnet, dass man sozusagen verzichtet auf die Dinge in der Mitte. Also dass man zum Beispiel auf all diese Solala-Projekte verzichtet. Ne? Wenn man sagt, okay, 1 ist das, das mache ich sehr gerne, verdiene aber kein Geld und 7 ist das, da verdiene ich ganz viel Geld. Ne? Und dass man aber dann so ein bisschen guckt, kann man in der Mitte ausdünnen. Das kann ja auch ein guter Weg sein.
Mhm. Ja, so mache ich das.
Ja.
Nein, ganz im Ernst. Also das ist... Also es hören ja sicherlich jetzt viele Musikerinnen und Musiker zu, die das beruflich machen. Und ich habe zum Beispiel jahrelang habe ich Big Band gespielt. Total leidenschaftlich, mache ich super gern. Da gab es aber immer nur 50 Euro Spritgeld. Und das war für mich aber auch sowas wie eine Weiterbildung. Ne? Ich habe Networking und so. Aber irgendwann habe ich für mich beschlossen, okay, ich kann das nicht mehr machen, weil es geht immer der Sonntag drauf. Und da bin ich Montag kaputt. Und ich kriege da kein Geld für und dann hat sich das bei mir langsam verschoben. Was ich sehr schade finde, weil ich das total gerne gemacht habe. Aber das war so, wie du schon sagst, ein Projekt dazwischen. Dann habe ich meine ein, zwei Projekte, mit denen ich Geld verdiene, die ich aber völlig, ich möchte nicht sagen leidenschaftslos mache, aber erwartungslos. Ja. Und ich habe mein absolutes Passion-Project, wo ich all meine Leidenschaft reinsetze, wo ich aber nicht darauf angewiesen bin, dass da Geld rauskommt. Und für mich funktioniert das im Moment ganz gut. Das macht jeder ja für sich selbst, aber ich komme so ein bisschen zu erzählen, ich versuche mal so ein bisschen zu ordnen. Also Selbstfürsorge, Selbstregulation, wir haben ja einmal das Thema, was wir gerade hatten, Prioritäten setzen, Einteilung der eigenen Erwartungshaltung oder eigenen Tätigkeiten. Dann haben wir aber natürlich auch eine allgemeine Selbstfürsorge, die natürlich jeder betreiben kann, wo man jetzt nicht unbedingt Musiker für sein muss. Da würde ich auch noch gerne drauf zu sprechen kommen, ne? Also genau. Ressourcenbildung. Und du hast natürlich auch noch ein paar schöne Sachen vorbereitet. Vielleicht fängst du damit einfach mal an.
Meinst du jetzt, ich habe ja hier jetzt quasi zwei Stränge vorbereitet. Jetzt weiß ich nicht, auf welchen du mich gerade schicken wolltest. Also ich wollte jetzt gerade noch mal drauf eingehen, wie ich ja eben schon gefragt habe. So, was machen wir denn, wenn wir tatsächlich einfach viel Stress haben? Weil was stresst Musiker in der Regel? Ne? Das ist der Leistungsdruck und der Anspruch an Perfektion, den man hat, auch, dass viele wahnsinnig gewöhnt sind, diszipliniert zu sein und sich selber vergleichen. Und da hat man jetzt eben ja schon drüber gesprochen, dass für mich auch die Ausbildung von mentalem Rüstzeug, was dagegen hilft, sich innerlich stark zu machen, sich zu gucken, was brauche ich einfach, dass sozusagen dieser Leistungsdruck nicht mehr so drückt. Einkommenssituation hat man schon besprochen. Lange Arbeitszeiten und unklare Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit, das ist auch, glaube ich, eine Quelle von Stress für viele. Auch da mal gucken, ich bin ja gar nicht dafür, dass man das so trennt, aber dass man da eben ganz gut auf sich achtet, wo lasse ich Energie, wo bekomme ich Energie und dass man da sozusagen eine gute Balance findet. Nicht manchmal vielleicht an einem Tag nur und manchmal aber auch über längere Zeiträume, ne? Dass man da sich selber gut im Gefühl hat. Ne? Es ist ja, wir kennen das ja alle, die Projekte kulminieren in einem bestimmten Zeitraum und dann sagt man, okay, so, jetzt habe ich mal irgendwie 3-4 Wochen, das ist wirklich, wirklich stressig und dann sorge ich aber bewusst dafür, dass dann eine Woche danach vielleicht mal ein bisschen langsamer wird oder wie teile ich mir die Woche ein? Ne?
Solche das ist Dinge aber zum Beispiel ein ganz entscheidender Punkt, weil es ist ja schon ein Riesenfehler, dass man überhaupt in diese Situation kommt. Das muss man ja nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man, wenn man ein bisschen älter wird, damit ein bisschen besser umgehen lernt. Aber in dieser stressigen Zeit, wo ich gerade davon gesprochen habe, ne, was, wenn man sich vielleicht noch nicht so gut kennt oder vielleicht auch noch relativ neu in diesem beruflichen Segment unterwegs ist, dann können solche Stoßzeiten schon mal öfter auftauchen. Und ich habe mir dann immer die Frage gestellt, wieso passiert das? Wieso passiert mir das jetzt? Will ich das überhaupt? Also ich kann verstehen, Work-Life-Balance und so als Künstler, das ist ja, ich finde, das ist ein schwieriges Thema, weil ich da auch ein bisschen hemdsärmeliger unterwegs bin als vielleicht andere, aber sich seine eigenen Projekte so einzuteilen, dass man gar nicht in die Lage kommt, 4 Wochen am Stück sich zu überfordern, finde ich erstmal Schritt Nummer 1. Mhm. Das muss ja nicht sein. Und ich erlebe immer wieder die gleichen Fehler. Ja, dann verliere ich 2000 Euro. Ja und? Da geht's dir 4 Wochen scheiße für 2000 Euro. Ja, herzlichen Glückwunsch. Die Rechnung wird oft gar nicht aufgemacht, ne?
Na, da kommt ja vielleicht dann auch ein bisschen die Erfahrung, die Erfahrung mit ins Spiel. Wenn du jünger bist, hast du eben die Erfahrung nicht, dass das am Ende irgendwie dann doch auskommen kann und dass, genau, da kommen schon neue Jobs, ne? Oder so, wann kann ich, das ist ja auch eine häufig gestellte Frage, wann kann ich Nein sagen? Wenn ich jetzt Nein sage, dann kriege ich nie wieder das Engagement oder die Leute fragen mich nie wieder und dann gebe ich immer den Tipp, denk dir auch, also nicht denk dir aus, aber man hat ja auch oft gute Begründungen und eine kann auch sein, wenn ich zu viel mache, kann ich nichts gut machen. Ja. Ne? Also sozusagen und dann ein bisschen eher auch so in Richtung Qualität gehen und das auch so nach außen kommunizieren, wenn man was absagen muss.
Also der Gag ist ja, eigentlich wissen wir das ja alle. Ja. Eigentlich, wenn ein Job kommt, sagt uns unser Bauchgefühl, was will ich machen? Das will ich unbedingt machen. Und unser Bauchgefühl sagt uns aber auch gleichzeitig, vielleicht bei einem anderen Job, ja, gutes Geld, aber ich habe eigentlich keinen Bock drauf. Oder ganz schlimm, ja, gutes Geld, aber der Kollege geht mir völlig auf den Keks. Habe ich jetzt Lust, 4 Wochen mit dem im Musical zu sitzen? Und dann hast du dir die Frage eigentlich schon beantwortet. Nee, hast du natürlich nicht. Dann musst du nur noch die Frage beantworten, kriege ich anders dieses Geld? Und das sind so, also es gibt diesen schönen Satz von, jetzt fällt mir der Philosoph nicht ein. Oder ein Schriftsteller. Paul Celan, kann das sein?
Da habe ich mich gerade blamiert. Wenn du sagst, wie der Satz heißt, dann weiß ich es vielleicht auch nicht.
Keine Tätigkeit ist es wert, den inneren Frieden zu ruinieren. Sobald der innere Frieden ruiniert wird, lass es. Und ich finde, man kann unterscheiden zwischen der innere Frieden wird ruiniert, damit es mir in Zukunft besser geht. Das ist für mich dann Growth Mindset, das ist für mich dann in Entwicklung, ja, also außerhalb der Komfortzone sich bewegen, hilft ja alles nichts. Wir müssen ja alle Dinge tun, um uns weiterzuentwickeln, die vielleicht auch mal 2-3 Tage, wo man beißen muss, ne? Das ist ja auch jedem klar. Aber jetzt ein halbes Jahr was zu machen, auf was man überhaupt keine Lust hat?
Nee, das ist doof.
Was einen belastet? Weißt du, dann denkt man dann immer, ja, gut, hätte ich auch Jura studieren können. Ich bin auch nicht Anwalt geworden, ne? Das hat dann genauso viel mit dem zu tun, was ich ursprünglich ja machen wollte. Und das ist dann doch, finde ich, immer eine ganz berechtigte Frage, die dann, wenn man die konsequent durchdekliniert, wie geht es mir emotional damit? Was sagt mir mein Bauchgefühl? Dann hast du eigentlich immer sofort die richtige Antwort. Ob du dann der Antwort folgst, ist dann natürlich eine ganz andere Frage. Aber wenn man ganz ehrlich ist, weiß man das eigentlich immer.
Naja, wobei manchmal hast du ja auch ein Angebot für ein tolles Projekt beispielsweise und du hast aber auch, weiß ich nicht, so und so viele Schüler, die du dann irgendwie die permanent verlegen musst, da kann schon mal Stress entstehen. Ne? Ich meine, das ist ja schon so. Und ja, dann ist aber die Frage, wie kann ich dann meine Emotionen regulieren? Über das Wort haben wir ja noch gar nicht gesprochen.
Das,
ne?
Lass uns das in der zweiten Hälfte machen. Ich wollte gerade noch darauf antworten, was du gerade gesagt hast. Das ist dann aber eine Frage von Überraschungseifer, Spannendes und Schokolade. Ja? Alles drei kannst du halt nicht haben. Wenn du das geile Projekt machen willst und du musst deine Schüler dafür verlegen, da kannst du in der Zeit eben nicht an der Schule schreiben oder Stücke komponieren oder dies oder jenes machen, sondern dann musst du so erwachsen sein und so reif und sagen, ja okay, ich will das jetzt machen und ich kann auch meine Schüler verlegen, aber dann gucke ich, dass ich in der Zeit gut esse, gut schlafe, ich lasse alles andere weg, Steuererklärung mache ich dann auch einen Monat später, weißt du, so. Also ich kann dann nicht das machen, was ich immer mache. Den Fehler machen ja immer junge Familienväter. Aus meiner Erfahrung, weil ich immer Väter in meinen Bands hatte, machen alle den gleichen Fehler. Die denken, es geht so weiter wie vorher. Es geht so weiter wie gehabt, ja.
Wenn sie und, kleine Kinder haben.
Ja, ja.
Ja, ja.
Und dann fällt denen allen so nach 2-3 Monaten auf, im Moment geht ja gar nicht. Ich weiß das dann schon vorher. Mittlerweile habe ich mich darauf eingestellt. Ich weiß ganz genau, ach du, der hat jetzt erstmal im nächsten halben Jahr, ja, ist da raus. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich stelle mich darauf ein, dass der kündigt. So. Also mittlerweile mich da total entspannt. Vor 15 Jahren. Ja. Die machen alle den gleichen Fehler. Wenn die dann so alle Anfang 30 sind und so. Und die denken, das geht immer so weiter. Das ist überhaupt kein Problem. Und natürlich geht es nicht so weiter. 5 Jahre später haben sie alle einen anderen Job. Oder machen was ganz anderes oder haben auf einmal 4 Unterrichtstage oder werden Tischler, ja. Es ist verrückt. Es ist eigentlich ist es bei allen Beispielen, also gerade bei Neufamiliengründungen, ist es immer das Gleiche. Die Menschen merken dann mit der Zeit, es geht doch nicht. Und wenn man aber so reflektiert wäre, das vorher mal wirklich durchzudeklinieren, ist eigentlich klar, dass das nicht geht. Das heißt,
Machst du das denn inzwischen so, dass du dann, wenn du mit so einem Vater zu tun hast, so einem Jungen, dass du den dann zur Seite nimmst und sagst so, also ich hatte schon so ein paar von dir hier vor mir stehen.
Ich suche gar nicht mehr die Konfrontation, weil meistens erledigen sich die Dinge von selbst. Ich versuche das gar nicht an mich ranzulassen. Ich antizipiere das und arbeite dementsprechend damit. Weil oft fühlen die Menschen sich dann auch auf den Schlips getreten.
Ja, ja.
Ne? Ich frage dann einfach ein halbes Jahr vorher, ob ich jemand anders finde. Also ich bespreche das schon, sollen wir mal gucken, ne? Du bist jetzt Vater geworden, dass wir nochmal jemanden mit ins Boot holen. Also, und die seriösen Leute, die ernsthaften Leute, die sich wirklich auch kümmern, die machen das auch.
Also das war ein Backup halt, ne?
Ja, genau.
Ja.
Aber ich versuche das, was ich damit nur sagen will, ist, ich reguliere mich selbst, meinen Stress, dadurch, dass ich gar keine Erwartungshaltung habe an diesen Menschen. Ich freue mich, wenn er kann, ich rechne aber null damit. Und ich sage bewusst null. Und das Interessante ist, wenn man das so ausstrahlt, dann kommt das meistens auch so zurück. Also dann gehen die Menschen noch offener mit mir um in Bezug auf dieses Thema. Weil die merken dann eine Entspanntheit. Ich sag dir ganz ehrlich, diese Entspanntheit hatte ich vor 15 Jahren nicht die Bohne. Da hatte ich Panik. Und hat mich auch geärgert. Da habe ich mich nicht wertgeschätzt gefühlt oder dachte mir, was soll denn das? Wieso muss ich jetzt deine Probleme ausbaden? Was so war. Aber ich war ja selbst schuld, weil ich den Anspruch hatte, dass der genauso funktioniert wie vorher, weil er das ja gesagt hatte. Und heute weiß ich, egal was er sagt, es kommt sowieso anders. Und ich stelle mich auf das anders ein und nicht auf das, was er sagt. Ne? das heißt, es liegt eigentlich immer an einem selbst, wie man mit der Situation umgeht. Wenn man natürlich davon ausgeht, dass andere dann die eigenen Probleme lösen müssen, ja, das ist natürlich, also dann sitzt du halt im Fegefeuer, ne? dann ist halt Feierabend so.
Naja, und wenn man jetzt sagt auch, dass zur Selbstfürsorge gehört, dass man sich ein gutes Umfeld sucht, ne, dann gehört ja auch jetzt so gerade in so einem Fall dazu an beiden Seiten, ne, eine offene Kommunikation miteinander, einen wertschätzenden Umgang miteinander, ein wirklich ein realistisches Einschätzen von dem, was ist. Ja, also das hat man schon in der Folge Akzeptanz, ne, dass man das wirklich auch annimmt. Und dass man auch selber sieht, ich habe das ja in der Hand und ich kann mich jetzt aufregen oder nicht. Und ich habe gerade nochmal bei einer Fortbildung mich sehr mit dem Thema beschäftigt, ja, wie ist denn die Realität? Und wenn ich möchte, dass jemand anders sich so und so verhält, dann kann ich mich auf den Kopf stellen, weil wenn der das nicht will, macht er das nicht. Ne? Das heißt, ich habe sowieso ja immer nur die Möglichkeit, mich selbst zu regulieren oder eine Einstellung dazu finden und für mich zu sorgen in so einem Moment. Ne?
Ja, also da sind wir halt wieder bei der Erwartungshaltung, ne? Oder bei der Definition einer bestimmten beruflichen oder einer Lebenssituation. Das finde ich ist immer Punkt 1. Was wir jetzt noch gar nicht hatten, was wir vielleicht jetzt am Schluss nochmal machen können, sind diese typischen Sachen, die man im Coaching halt auch, jetzt nicht nur im Musikercoaching, sondern die man überhaupt ansprechen würde. Ne, zum Beispiel Ressourcenbildung. Wie man mit seinem Körper umgeht. Mal abgesehen von dem Thema, was wir gerade hatten. Ne? Aber auch, wie man vielleicht ein paar Tricks anwenden kann. Wie man seine Denke ändert. Wie man sich emotional reguliert. Da haben wir noch gar nicht so viel zu gesagt. Und das wäre vielleicht, glaube ich, jetzt auf den letzten Meter noch mal ganz gut.
Also ein ganz wichtiges Thema ist ja Achtsamkeit und das schließt diese Ressourcen, die du eben alle genannt hast, ja auch für mich ein. Das erste ist erstmal so, ich achte auf meinen Körper und treffe wirklich viele Menschen, die wirklich verdrängen, wenn sie zum Beispiel überlastet sind, auch durch das Instrument teilweise oder aber auch durch Zeitdruck oder zu viel auf dem Zettel, dass sie es überhaupt merken. Ne? Also sich zu trainieren, zu spüren, bin ich angespannt? Habe ich eigentlich ein Problem? Was piekt mich? Ne? Sind es meine eigenen Erwartungen oder ist es tatsächlich auch ein körperliches Problem? Was mache ich jetzt damit? Ignoriere ich es oder nicht? Und da Methoden zu lernen, im Coaching oder auch in Kursen oder sonst was, um da ein bisschen mehr dran zu kommen. Das finde ich ist immer ein guter Weg, um die eigenen Belastungsgrenzen zu erkennen und zu kennen und sich dann eben dementsprechend auch zu verhalten. Ne? Dann gehört dazu Nein sagen lernen. Das ist für viele auch ganz schwer, weil da stecken nämlich ganz oft so die viel bemühten Glaubenssätze dahinter. Ne? Ich muss das machen. Wenn ich das mache, passiert das und das. Das ist eben so. Diese Dinge mal selber ein bisschen zu reflektieren. Mit welchen Überzeugungen über die Welt und über mich selber stehe ich mir denn im Wege? Und dann ist ganz oft auch das Nein sagen und das auf die eigenen Grenzen achten viel, viel, viel einfacher. Und da gibt es ja so Konzepte wie beispielsweise das innere Team. Ne? Wer redet denn mit mir? Und viele, viele Musiker haben diesen berühmten inneren Antreiber, der da mit der Knute hinter uns steht. Dem mal so zuzuhören, was treibt mich eigentlich da so? Über meine Kräfte hinaus oder auch den inneren Kritiker, ne? Das ist dieser übermäßige Perfektionismus, den viele entwickeln. Dass viele mit sich selber noch viel härter, also viel, viel härter sprechen, als sie jemals mit anderen Menschen umgehen würden. Ne? Und da einfach einen anderen inneren Dialog mal zu suchen mit sich selber, kann eine gute Strategie sein, eben eine gute Selbstregulation und Selbstfürsorge für sich zu erreichen im täglichen Leben.
Ich meine, das, was du eben am Anfang gesagt hast, finde ich, ist eigentlich der wichtigste Punkt, dass man sich erstmal Zeit dafür nimmt, das überhaupt zu reflektieren. Dafür braucht man Ruhe. Mhm. Dafür braucht man vielleicht mal ein bisschen Langeweile.
Muss es.
Diese Ruhe muss man einplanen. Wenn man immer nur von Termin zu Termin hetzt, dann kommt man ja auch nicht kommt man auch nicht dazu, über sich selbst nachzudenken. Ne, das ist ja das, was die meisten erstmal falsch machen. Also es ist nichts dagegen zu sagen, sich mal eine Stunde hinzusetzen, in die Sonne einen Kaffee zu trinken und zu gucken, ja, wie war denn jetzt die Woche? Was will ich denn eigentlich in der nächsten Woche? Mhm. Und dann kommt man ja oft von ganz allein auf diese Sachen. Und es gibt im Coaching ja noch so ein paar Begriffe, die haue ich jetzt einfach mal raus.
Dann darf ich noch kurz ergänzen zu dem Kaffee trinken. Ja. Vorher, bevor man darüber nachdenkt, wie war denn die Woche, dass man einfach mal da sitzt, wie fühlt denn sich die Sonne an, wie schmeckt der Kaffee, wie sitzt mein Hintern auf dem Stuhl, habe ich warme Füße, spüre ich irgendwas im Körper, was ist das eigentlich, dass man damit mal anfängt. Und dann kann man bei der Hälfte des Kaffees mal anfangen, nach vorne und nach hinten zu denken. Mhm. Ne? Und das ist so einfach und hilft so viel.
Das schließt an das an, was ich eigentlich sagen wollte, oder ist die Voraussetzung dafür. Ich versuche es jetzt mal ein bisschen kompakt zu machen, weil wir jetzt schon fast eine halbe Stunde im Podcast sind. Und zwar gibt es die sogenannten 5 Superressourcen. Das ist mal ein schönes auf den Punkt bringen der Dinge, die einen da wirklich weiterbringen können und die man sich auch gut merken kann. Wenn man sich diese 5 Dinge immer mal wieder fragt und guckt, wo ich die herbekomme, dann regeln sich viele Dinge von selbst. Die erste wäre zum Beispiel Sicherheit. Also sich wirklich sicher fühlen, habe ich ein Bedürfnis nach Sicherheit, nach Entspannung. Die zweite wäre Ehrfurcht. Also dass ich mich immer wieder in Situationen begebe, wo ich auch mal staunen kann, wo ich mich über etwas freue. Ich meine, wie viele Musiker haben verlernt, sich mal eine Stunde in die Badewanne zu setzen und sich eine Sinfonie anzuhören. Klingt absurd, ist aber so. Ja, also sich immer auch wieder das bewusst zu machen, wieso man das überhaupt angefangen hat. Dann auch mal zu gucken, das Thema Dankbarkeit wäre die dritte super Ressource. Man kann ja auch mal, es schadet auch mal ab und zu nichts, sich mal mit den Sachen zu beschäftigen, die man schon gemacht hat. Und auch zu reflektieren, ja, das ist doch total toll, dass ich das durfte. Da kann ich doch jetzt auch mal irgendwie dankbar für sein. Mhm. Ich bin zwar noch nicht da, aber ich bin doch hier. Und das ist auch direkt wieder in Verbindung mit der vierten Superressource, Stolz. Mal stolz auf das zu sein, was man schon geleistet hat.
Oder Zufriedenheit für die Menschen, die das Wort Stolz nicht mögen, ne?
Ja, aber mit Stolz, Stolz ist doppeldeutig besetzt. Ich meine nicht den Stolz, weil man so ein toller Hecht ist oder weil man so toll aussieht, das wäre, oder weil, also für irgendwelche Sachen, für die man nichts kann, das ist albern. Aber sich einen Stolz erarbeitet zu haben, ein Ziel erreicht zu haben, wo man auch mal beißen musste, das finde ich ist ein sehr gesunder Stolz. Ja, weil der nämlich vorher mit dem Thema Demut und Dankbarkeit zusammenhängt. Und dann kann da eine ganz große Ressource draus werden. Also lange Rede, kurzer Sinn, wenn ihr mal eine Platte gemacht habt, hört es euch doch mal an, freut euch doch. Das ist ein blöder Tipp, aber das ist, ich muss mir manchmal auch selbst immer eigene Sachen anhören, wenn ich irgendwie denke, wenn ich wieder an Imposter-Syndrom leide und denke, ich kann auch nichts.
Ja, mir ging es selber so jetzt anfangen, in diesen ersten 3 Monaten, ich hatte so viel vor und mein Rücken hat mich halt super ausgegrenzt und dann habe ich jetzt aber trotzdem aus irgendeinem Grund nochmal aufgeschrieben, was trotzdem alles passiert ist in den ersten, also bis jetzt quasi 2,5 Monaten des Jahres und dann dachte ich so, wow, da ist doch einiges gelaufen, was mir gar nicht so klar war, dass ich das trotzdem leisten konnte. Ne? Ja. Und es hat mir sogar Spaß gemacht und gut getan.
Ja, das vergessen wir halt immer. Ne?
Ja.
Wir vergessen halt immer auch, ich meine, man macht ja, das ist ja auch so witzig, wenn man dann irgendwann in den 40ern ist, dann stellt man fest, dass man an einem Tag Dinge macht, die man in den 20ern, für die hat man ein halbes Jahr gebraucht. Ja. Also man wird ja dann auch irgendwann unglaublich produktiv und kriegt das dann gar nicht mehr mit, was man alles so in so einer Woche macht. Und
ich meine jetzt, das ist wirklich abgelutscht, ja, aber immer mal wieder so ein Dankbarkeitstagebuch führen. Also ich mache das nicht durchgehend, aber ich habe oft längere Phasen, wo ich jeden Abend in so einen Oldschool-Schreibkalender, wo ich so 3 Zentimeter Platz pro Tag habe, 3 Sachen, die an dem Tag gut gelaufen sind, reinschreibe. Und tatsächlich, wenn man dann mal zurückblickt, das tut so gut, dass man merkt, ach ja, das war cool oder da habe ich mich gefreut oder da habe ich das und das gemacht. Da habe ich lange für gebraucht oder dann habe ich mich endlich überwunden, Steuererklärung, ne? Oder was weiß ich, was man da geschafft hat. Und das füllt so, einer meiner Coaches hat mal gesagt, damit füllt man seine emotionale Keksdose. aus der man dann in schlechten Zeiten auch ein bisschen zehren kann. Ne?
Ja, ja. Also man darf sich auch mal primen. Ne?
Ja. Fünfte, die Nummer 5 fehlt.
Ich wollte noch kurz was zu deiner Sache sagen. Genau, das Dankbarkeitstagebuch für alle, denen das jetzt vielleicht ein bisschen zu emotional ist, gibt's ja auch, ne? Ich finde es auch mal ganz gut, wenn man das mit einem Erfolgstagebuch kombiniert. Also was ich immer ganz schön finde, weil da ist die Dankbarkeit quasi schon drin. Also wenn du zum Beispiel abends aufschreibst, 5 neue Dinge, die du heute gelernt hast. Das finde ich auch sehr motivierend, weil das immer positiv ist. Es ist aber sehr konkret, sehr handfest und man freut sich auch direkt drüber. Ja? Aber bei der Dankbarkeit ist es immer so eine Sache. Man muss natürlich eine ehrliche Dankbarkeit dafür empfinden. Wenn man jetzt einfach nur aufschreibt, ich bin dankbar für das, weil ich jetzt den moralischen Anspruch habe, ich müsste doch dafür dankbar sein. Das ist, weißt du, das ist dann immer so ein zweischneidiges Schwert. Ne?
Das ist ja lustig, das ist wirklich interessant, weil ich das immer so, eigentlich ist mein Dankbarkeitstagebuch ein Erfolgstagebuch, weil ich irgendwie, also für mich ist Dankbarkeit, das sind die Dinge, über die ich mich total freue. Also so, und das, ne, das ist dann quasi so eine Mischung. Also nennt's, wie ihr alle wollt. Ja. egal, also die positiven Dinge, die einem widerfahren sind, also Erfolge sind da, gehören dazu, aber auch natürlich Dinge, dass man sich freut, dass überhaupt Luft zum Atmen da ist. Ne? Manchmal kann man ja auch so einen Tag haben, wo man sich auch darüber freut.
Ja. Ne? Genau. Wir haben gerade darüber gesprochen, ich komme gerade vom Arzt, ich freue mich wie Bolle. Ne?
Ja, Gesundheit, dass sie da ist.
Warum, geht euch jetzt nichts an, aber gestern habe ich es eben gebeichtet. Der fünfte Punkt wäre Freude geben. Also im Prinzip nicht auf sich gucken, sondern dafür schauen, dass es anderen gut geht. Und das ist auch ein schöner Tipp fürs Unterrichten. Weil ganz oft vergessen wir, dass derjenige, der gerade unterrichtet oder der gecoacht wird, für den ist das vielleicht was ganz Besonderes. Und für uns selbst ist das so ein Termin, den man am Tag so hat. Aber wenn ihr euch selbst an euren eigenen Unterricht erinnert, da sind ja teilweise Welten zusammengebrochen oder neue Welten haben sich aufgetan und so könnt ihr das natürlich auch weitergeben. Und das ist eigentlich eine total tolle Sache, wenn man das mal im Hinterkopf hat. Ne? Dass ich jemanden jetzt ermutige oder ermächtige oder fördere, als Mentor tätig bin. Das sind ja tolle, also es sind wirklich tolle Dinge, die einem eine emotionale Stabilität verleihen. Das ist eine Riesenressource. Und das wird beim Unterrichten immer gerne vergessen, finde ich. Ja, das waren jetzt so diese 5 Dinge, die mir jetzt nochmal am Schluss wichtig waren, weil man die auch ganz konkret anwenden kann. Dann hat man so einen kleinen Leitfaden. Also Sicherheit, Entspannung, Ehrfurcht, Dankbarkeit, Freude geben, Stolz.
Mhm. Ne? Genau, und ich hätte noch so 2 Dinge, die ich auch noch wichtig finde, ist, da haben wir ganz am Anfang drüber gesprochen, gesunde Routinen entwickeln. Da kann man auch echt mit rumprobieren, also für seinen Körper sorgen, aber eben auch für Entspannung sorgen. Und das zweite ist Netzwerke und Unterstützung haben. Also dass man sich eine Umgebung schafft aus Personen, die einen unterstützen, die einen vielleicht auch mal korrigieren oder daran erinnern, dass man ja sich vielleicht mal ausruhen könnte oder dass man vielleicht mal den Hintern hochkriegt und dass man sich nicht immer selber motivieren muss. Ne? Solche Dinge, das gehört auch zur Selbstfürsorge.
Ja, also da fällt mir natürlich dieser schöne Satz ein. Ich weiß nicht, von wem er ist. Ich glaube, er ist von Bernard Shaw. Nee, ist von William Gibson. Also jetzt, ich muss ihn jetzt raushauen, auch wenn er ein bisschen humoristisch gemeint ist. First make sure that you are not in fact just surrounded by assholes. William Gibson. Und before you diagnose yourself with a lack of self-esteem, make sure that, ja. Und ist ja auch ganz oft so. Also, wenn man sich nicht gut kennt, es wundert einen, wieso es einem so schlecht geht und man guckt im Orchester nach links und nach rechts, ja, meistens weiß man es dann schon, ne? Also kann ja auch sein. Ja. Also die Storys gibt es doch zuhauf. Ja.
Okay, also dann stellen wir mal fest, also zumindest hier in unserer kleinen Runde sind wir nicht umgeben von Assholes, sondern von Menschen, würde ich sagen wir beide voneinander, die sich irgendwie wertschätzend begegnen, sich unterstützen gegenseitig und gegenseitig inspirieren. Und in diesem Sinne, jetzt machst du mal den.
In diesem Sinne wünschen wir euch das natürlich auch, dass ihr mit den Leuten zusammenarbeitet, die euch gut tun. Und alles andere, das finde ich, mein Opa immer gesagt, das ist vielleicht ein schönes Schlusswort, das sind zwei Wörter, mit denen man eigentlich diese Selbstfürsorge super zusammenfassen kann. Junge, einfach weglassen.
Ja.
Ja. Ne?
Gut.
Also, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss. Ja, danke schön fürs Zuhören. Wenn du noch Fragen hast oder Anmerkungen, dann schreib uns eine E-Mail an office@intakt-coaching.de. Die Info zu Manuel und auch zu dem Musiker-Coach-Collective findest du in den Shownotes. Und auf meiner Website www.intakt-coaching.de findest du alles zu meinem Blog, zu meinen Coaching-Angeboten und du kannst dich dort auch zu meinem Newsletter anmelden. Wir freuen uns über positive Bewertungen überall da, wo es geht. Und freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Schöpfe aus dem Vollen und bleib dran. Bis zum nächsten Mal.